Ja, guten Morgen nochmal alle miteinander. Wir haben uns noch nicht alle gesehen. Vielleicht ein Satz mal vorab. Ihr habt ja gemerkt, dass bei meinen Beiträgen immer sehr viel hineingepackt ist, auch viele Details. Zu eurer Beruhigung, ich meine nicht, dass man das alles wissen muss und alles behalten kann und auch behalten muss. Aber immerhin hat der Buddha das für wert befunden, darüber zu sprechen und es auch mitzuteilen. Und deshalb denke ich, kann es nicht schaden, es wenigstens mal gehört zu haben. Wenn es irgendwann mal auftaucht und man stolpert drüber, kann man das einsortieren. Und man weiß auch um die Fülle der Belehrungen des Buddha und hat so eine Ermutigung, wenn man mal eine Frage hat, nicht jetzt in der Luft rumzusuchen, sondern sich mal auf den Weg zu machen, gibt es denn wirklich etwas, was der Buddha dazu gesagt hat. Das generell. Wir haben heute eine Art Szenenwechsel. Wir haben uns ja 3 Tage am Stück über den Schwerpunktbereich Reden unterhalten. Jetzt kommt irgendwo das Pendant auch ins Spiel, denn Reden ohne Hören macht keinen rechten Sinn. Und das wird den heutigen Vormittag bestimmen, also Hören. Spontan denkt man ja, Hören gibt's. Aber alles, was man sich näher anschaut, zeigt sich als komplizierter, als man es annimmt. Und ich will zunächst mal über den Aspekt reden, hören können. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass dieser Vorgang da ist, sondern er bedarf bestimmter Voraussetzungen. Und das erklärt ganz gut die berühmt-berüchtigte M18, in der der Buddha ja den Wahrnehmungsvorgang generell erklärt, und da gehört natürlich auch unser Spezialthema dazu. Ich lese den entscheidenden Satz mal in der Übersetzung von Fritz, weil die meisten von euch damit vertraut sind. Durch Ohrsinn und Töne geht Ohrsinn-Bewusstseinsablauf auf. Der 3 zusammenkommen ist Berührung. Durch Berührung bedingt ist Gefühl. Was man fühlt, nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, denkt man. Da steckt die ganze Existenz drin. Und auch das, womit wir uns heute beschäftigen. Ihr seht an diesem Text, an dieser kurzen Passage, dass selbst Hören ein komplexer Vorgang ist, der erstmal verschiedene Voraussetzungen hat. Einmal muss ein Organ dafür da sein, wir nennen das das Ohr, das die Klänge aufnehmen kann. Dann muss aber auch in diesem Ohr, was ein physisches Gerät sozusagen ist, auch eine Empfindlichkeit drin sein, die Hörfähigkeit muss vorhanden sein und auch ein Hördrang muss vorhanden sein, eine Tendenz hören zu wollen und last not least auch ein geistiger Akt, der die Hörobjekte sozusagen ergreift. Der Geist ernährt sich sozusagen von diesen Hörakten. Wenn das alles zusammenkommt, diese 3 Elemente, ich sage mal, das Innen und Außen kommt zusammen, dann entsteht das, was der Buddha Berührung nennt. Aus Berührung geht Gefühl hervor, aus Gefühl geht Wahrnehmung hervor, in dem Falle Hörwahrnehmung. Und was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Und worüber man nachdenkt, das strebt man an. Konkret, wenn man angenehme Töne und Klänge hört, will man sie haben, wiederholen. Und wenn man unangenehme hört, will man sie entsprechend loswerden. Ihr seht daran schon, dass Hören eine Reihe von Voraussetzungen hat, stattfindet und dann aber auch einen ganzen Rattenschwanz von Folgen hat. Worauf ich wirklich hinweisen will, ist, dass dieser Akt des Hörens kein mechanisch-physischer Vorgang ist, sondern das kann immer nur funktionieren mit der inneren Beteiligung von Psyche und Geist. Ich würde sogar sagen, dass das die entscheidenden Punkte sind. Das sieht man daran, wenn man mal einen anderen Bewusstseinszustand als Gegenpart sich anschaut, nämlich den der meditativen Vertiefungen, wo diese von mir genannten Elemente eben nicht alle vorhanden sind und deshalb auch gar kein Hören möglich ist. Also, wenn man in einen Zustand der Jhanas kommt oder sich hineinbegibt, dann ist das Ohr ja nach wie vor intakt, das ist ja nicht kaputt. Dann sind auch die Dränge, die üblicherweise in diesem Ohr inkarniert sind, sind ja auch nicht ausradiert, die sind auch noch da. Wenn wir die Außenwelt, die sogenannte Außenwelt betrachten, da gibt es immer noch Töne, Klänge, man spricht, ein Flugzeug fliegt vorbei, der Hund bellt, was auch immer. Aber ein entscheidender Aspekt fehlt in diesem Moment. Der Geist ist nicht orientiert, sprich Vijnana ist nicht orientiert, sich Hörobjekte zu greifen, weil die im Moment uninteressant ist. Das Vijnana ruht im Inneren, ist auf den inneren Zustand des Herzens konzentriert. Und deshalb kann kein Wahrnehmungsvorgang, kein Hörvorgang stattfinden. Ich will euch ein Beispiel mal vorlesen, damit das nicht so abstrakt klingt. Es ist so, dass der Buddha eines Tages unterwegs ist und unterwegs einen Anhänger, einen Schüler des Alara Kalamo trifft, der über seinen Lehrer Folgendes erzählt. Beiseite sitzend nun sprach Pukuso, der Malerprinz, zum Erhabenen also: Erstaunlich, o Herr, außerordentlich ist es, wie tief der Frieden ist, in dem Pilger zu verharren vermögen. Eines Tages einmal war Alara Kalama die Landstraße entlang gewandert, war dann vom Wege abgebogen und hatte sich in der Nähe unter einem Baume niedergesetzt, bis gegen Abend zu verweilen. Da sind nun an 500 Karren gerade an ihm vorübergefahren. Nun ist dann einer der Männer den Spuren dieser Karawane nachfolgend zu Alara Kalama herangekommen und hat ihn also gefragt: Du hast wohl, o Herr, an 500 Karren vorbeifahren sehen. Nichts hab ich gesehen, Bruder. Aber du hast doch den Lärm gehört. Nichts, Bruder, hab ich gehört. Ja, wie denn? Du warst bewusst? Ja, gewiss. So hast du bewusst und mit wachen Sinnen die 500 Karren, die gerade gegenüber vorbeigefahren sind, weder gesehen noch den Lärm gehört? Aber dein Mantel ist ja doch ganz von Staub bedeckt. Freilich, Bruder. Da wurde nun jenem Manne zumute. Großartig ist es, unglaublich in der Tat, wie tief dafür wahr der Frieden ist, in dem Pilger zu verharren vermögen. Wo ja eben einer bewusst und mit wachen Sinnen 500 Karren, die gerade gegenüber vorbeifahren, weder zu sehen noch auch den Lärm zu hören braucht. Also in dem Beispiel seht ihr deutlich, was alles zusammenkommen muss, damit Hörerfahrung stattfinden. Verschiedene Bedingungen, innerliche und äußerliche, sind unbedingt notwendig. Und der Buddha antwortet, ja, so ist das, und erzählt dann aus seinem eigenen Leben ein Beispiel, das das Ganze noch mal ein Stück weit toppt. Er sagt, mir ist es auch mal so gegangen. Ich saß irgendwann in einer Meditation und da zog ein fürchterliches Gewitter auf. Es krachte und donnerte und blitzte und in der Nähe wurden 4 Ochsen, glaube ich, und ein Bauer vom Blitz getroffen. Und ich habe nichts davon gehört. Warum? Weil in dem Moment mein Vijnana nicht nach außen gerichtet war, nicht auf Hörkontakte aus war, sondern in dem Inneren verharrt ist, in diesem Jhana, in diesem Jhana-Erlebnis. Also, hören können setzt etwas voraus. Und was ich eben genannt habe, ist ein Beispiel, wie Hörvermögen aktuell nicht zur Verfügung steht. Aber man kann ja auch davon ausgehen oder muss davon ausgehen, dass bei vielen Menschen das Hörvermögen überhaupt nicht zur Verfügung steht. Eben, wenn das Hörorgan defekt ist, aus welchen Gründen auch immer, wenn jemand taub ist und ein Leben lang nie etwas hören kann, allein aus diesem Grunde, weil die Technik versagt, oder weil der Betreffende im Laufe des Lebens sein Hörvermögen verliert. Menschliche Fähigkeiten, was Hören angeht, sind ohnehin sehr, sehr beschränkt. Wir wissen vermutlich gar nicht, wie beschränkt das ist. Einmal räumlich, wir kriegen nur mit, was in einer relativen Nähe an Schallwellen auftaucht, was ein bisschen weiter weg ist, kriegen wir gar nicht mit. Wir kriegen nur dann etwas mit, wenn diese Schallwellen eine bestimmte Schwelle überschreiten, also wenn sie so stark sind, dass wir überhaupt mit unserer Fähigkeit dahin langen. Und was anderes ist noch, dass wir, was die Bandbreite von Tönen, völlig eingeschränkt sind. Wir hören ja nur bestimmte Frequenzen, ich kann die jetzt nicht aus dem Kopf sagen, bis wohin das reicht. Aber wenn man das mit einem Hund beispielsweise vergleicht, der lebt in einer ganz anderen Hörwelt, in einer sehr viel größeren Hörwelt, als wir das tun. Das sind wir arme Kerlchen in dieser Beziehung. Und das kontrastiert mit dem, was der Buddha himmlisches Gehör nennt. Also eine ganz andere Dimension von Hören, die uns vom Namen nach wahrscheinlich bekannt ist, nicht aber von der Sache nach. In Pali heißt es Dibba Sota Jnana oder Dibba Sota Dhatu, also die Fähigkeit des himmlischen Gehörs. Und die entsteht dann oder kann entstehen, wenn der Mensch sein Inneres so läutert, dass diese Fähigkeiten erscheinen. Das muss nicht, aber das kann erscheinen. Der Erwachte beschreibt das folgendermaßen. Solchen Gemütes, innig geläutert, gesäubert, gediegen, schlacken geklärt, geschmeidig, biegsam, fest, unversehrbar, richtet und lenkt der Betreffende das Gemüt auf die himmlische Hörkraft. So kann er mit dem himmlischen Gehör, dem Geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichende, beide Arten von Tönen hören, die himmlischen und die irdischen, die fernen und die nahen. Das soll heißen, dass diese Fähigkeit da ist im menschlichen Körper, mit dem menschlichen Körper, aber darüber hinausreicht in verschiedene Beziehungen. Einmal was Richtungen angeht, dieses himmlische Gehör ist nicht beschränkt wie unsere Ohren mehr so auf vorne, oder nach vorne, sondern es ist räumlich sozusagen völlig unabhängig. Es ist auch unabhängig, was nah und fern angeht. Raum ist da eine Art Täuschung oder wie nicht vorhanden. Und was vielleicht der wichtigste Punkt ist, diese Art von Hören beschränkt sich nicht nur auf das, was wir so diesseits nennen, das hier, dieser menschliche Bereich, sondern es umfasst auch das, was man jenseits nennen kann. Also irdische Klänge, irdische Töne und himmlische, jenseitige Töne sind gleichermaßen in diesem Bereich vorhanden. Das können Stimmen sein, das kann Musik sein, also die bekannten, berühmten Sphärenklänge, himmlische Musik. Das kann so sein, dass man selbst sein, jetzt hätte ich gesagt, Augenmerk, Ohrenmerk dahin richtet, das hören will. Es kann aber auch sein, dass einem das einfach so zugetragen wird, zukommt, wie wir auch als Menschen Töne hören, die auf uns zukommen. Ich will zwei Beispiele mal nennen, wie das im Kanon uns gegenübertritt. Zunächst mal das irdische Fernhören. Und das ist ein Beispiel, wo der Buddha hört, was andere, was seine Mönche gerade sagen. Als nun manche der Mönche nach dem Mahle vom Almosengang zurückgekehrt, unter dem Dach im Umkreis der Holunderkappen sich eingefunden, versammelt hatten, kam unter ihnen ein lehrreiches Gespräch über frühere Daseinsform auf. Es hörte aber der Erhabene mit dem himmlischen Gehör, dem Geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichenden, das gegenseitige Gespräch der Mönche. Also ein praktisches Beispiel, er hört, was die sagen, merkt, ne, die wissen nicht richtig die Antwort, die sie brauchen. Dann geht er hin und sagt, hört mal, ihr habt euch doch gerade über das Thema XY unterhalten, da will ich euch meine Geschichte erzählen, und zwar von dem Vorzeit-Buddha Vipassi. Also, Fernhören, irdisches Fernhören, wenn man so will, als pädagogisches Mittel. Zweites Beispiel, ein Mönch bekommt mit, wie andere Mitmönche sich über ihn unterhalten Und die haben irgendeine Sache vor und wollen ihn vor den Karren spannen. Die wollen ihn sozusagen einbinden. Es geht um Revato. Damals hielt sich der ehrwürdige Revato in Soria auf, ein erfahrener Gelehrter, Träger der Lehre. Da sagten sich die ordensälteren Mönche, wenn wir diesen ehrwürdigen Revato für unsere Gruppe gewinnen können, dann wären wir in dieser Angelegenheit stärker. Der ehrwürdige Revato hörte mit dem himmlischen Gehör, dem geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichenden, die Beratung der ordensälteren Mönche und dachte sich, das ist für mich eine harte und arge Sache und macht sich davon. Wäre für uns auch manchmal ganz nützlich mitzukriegen, was wird denn gerade im Ülliger Haus über uns erzählt, wenn ich jetzt sage. Aber das nur am Rande jetzt. Ein Beispiel noch, was Jenseits hören angeht, und da war der Buddha ja ein Spezialist. Das erste Mal, wo mir das so vor Augen getreten ist, erinnert euch, der Buddha ist gerade Buddha geworden und überlegt sich, wem soll ich denn das jetzt lehren, wem soll ich denn die Lehre weitergeben? Und als erstes fällt ihm natürlich sein Lehrer auf, Alara Kalama. Dann heißt es aber, da kamen nun ihr Mönche Gottheiten zu mir und sagten, vor 7 Tagen, o Herr, ist Alara Kalama gestorben. Das ist nur so ein Beispiel, wie man sieht, dass für den Buddha diese Art von Kommunikation, die für uns märchenhaft klingt und exotisch klingt, ein Stück Alltagsnormalität und einfach schlichte Realität war. Ja. Übrigens gibt es natürlich auch Anklänge in unserem menschlichen Bereich, wenn einer so ein bisschen mediale Fähigkeiten hat, wenn er etwas besitzt, was wir den 6. Sinn nennen, wenn jemand nicht nur auf das grob Äußerliche fixiert ist, sondern auch bestimmte Anmutungen, innere Stimmen und so weiter vernimmt, die nicht gerade jetzt Fantasien sind, sondern aus einer Sensibilität für feinere Dimensionen herstellt. Wir sollten uns klar machen, dass neben dem Sehen das Hören der zweitwichtigste äußere Sinn ist, weil er neben dem Sehen, wie gesagt, die meisten Informationen quasi liefert, räumlich und auch inhaltlich, was Informationsfülle angeht. Das mag sich auf der weltlichen Ebene bewegen, dass man menschliche, tierische Laute hört, dass man von Gegenständen irgendwelche Laute hört. Aber vor allen Dingen hat Hören ja auch was mit Sinn zu tun, mit sinnhaften Klängen. Und das ist ja unser Thema in dieser Woche, dass es Sprache gibt, die Träger von Information, Träger von Sinn und Bedeutung ist. Da steht natürlich die Lehre mit an allererster Front. Das war etwas zum Hören können, damit der ganze Vorgang überhaupt möglich ist. Und ich will jetzt mein Augenmerk richten auf einen Punkt, den ich nenne, hören wollen. Das ist sozusagen die Logik, die sich deshalb ergibt, weil ich vorhin schon angesprochen habe, dass dieser Akt kein bloß mechanistischer, passiver Vorgang ist, sondern dass da etwas Intentionales immer dabei ist. Es ist immer bedeutend, dass hier in diesem Vorgang auch das Triebhafte, das Energetische des Menschen drin ist. Die Psyche ist auf etwas ausgerichtet, nämlich sie will hören und deshalb will sie hören, weil dadurch eine bestimmte Gefühlsbefriedigung eintritt. Man hört ja nicht einfach um des Hörens willen, sondern der Effekt soll sein, dass man etwas für sich daraus an Vorteil zieht. Wenn man versucht, das ein bisschen zu systematisieren, dann kann man sehr leicht 3 Arten von Orientierung, 3 Ausrichtungen des Hörens unterscheiden. Werdet ihr merken, dass das gar nichts Sensationelles ist. Man muss es nur klar machen. Nummer 1, man möchte angenehme Sinneseindrücke haben. Musterbeispiel ist Musik. Wir hören gern Klänge, weil es sich schön anhört, weil wir uns dabei wohlfühlen. Aber das können durchaus auch Geräusche sein, die aus der Natur stammen. Es gibt Menschen, die können stundenlang der Meeresbrandung zuhören oder dem Rauschen des Windes oder Spezialist sein für das Gezwitscher von Vögeln. Das sind Klänge, die einem wohltun. Viel wichtiger aber ist die Tatsache, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Er ist jemand, der beachtet werden will, der anerkannt werden will, der Antwort aus seinem Gegenüber beziehen will. Er will bemerkt werden, er will vielleicht gelobt werden, er will jemand sein, den man wahrnimmt. Und da ist die Frage, höre ich von jemandem etwas? Kriege ich Response? Kriege ich Antwort? Dahinter steckt die Tendenz des Sein-Wollens, des Ego-Wollens, nicht des Etwas-Sein-Wollens. Das Dritte und das Entscheidende nenne ich zum Schluss, das ist die Tatsache, die ich schon angedeutet habe, dass Hörbares der Träger von Information, von Sinn und Bedeutung ist. Sprache transportiert etwas, transportiert Inhalte, Themen. Wenn etwas über die Welt gesagt wird, etwas über die Alltagssituation gesagt wird, ganz unterschiedlich, wir benutzen das, was wir hören, für unsere eigene Information, für eigene Orientierung in der Welt. Ob das jetzt sich nur auf das Tagesgeschehen bezieht, was kochen wir heute, was gibt's heute, ja? Ob sich darauf bezieht, was muss ich in meinem Beruf hören lernen, damit ich meinen Job machen kann. Bis zu dem weitestgehenden Sinn, was muss ich hören, damit ich mich in meiner Existenz vernünftig orientieren kann, damit ich weiß, wo komme ich her, wo geht's hin, wie kann ich das Leben vernünftig in den Griff kriegen. Nächster Schritt. Wir sind beim Hören wollen noch. Das klingt ja zunächst ein bisschen so freiwillig. Ja? Aber wenn man dran denkt, dass dem Hören immer innere Dränge unterstehen oder dahinterstehen, dann wird man verstehen, dass man nicht nur hören kann, nicht nur hören will, sondern im Grunde auch irgendwann hören muss. Es geht gar nicht mehr anders. Die Hörkontakte werden irgendwann erzwungen, weil das Hören ein so automatisierter Vorgang ist, dass man aus dieser Nummer gar nicht mehr herauskommt. Und wenn ich von dieser Triebhaftigkeit spreche, von dieser energetischen Seite, dann können wir uns ja leicht ausmalen, dass das sehr subjektiv ist. Denn jeder hat ja andere Anliegen, jeder hat ja andere Dränge und Tendenzen. Und das bedeutet, dass die Reaktionen auf etwas, was man hört, nicht objektiv vorgegeben sind durch das, was an Klängen an uns herangetragen wird, sondern unsere Reaktionen sind abhängig von unserer inneren Beschaffenheit. Also für den einen ist Heavy Metal die Offenbarung, für andere ist das die Vorstufe der Hölle. Das ist ein Graus. Ein Tadel, um im menschlichen Bereich zu sein, ist für jemand ein Schrecknis. Ach, ich Armer, ein anderer hört gar nicht zu, macht gar keine Bedeutung für ihn. Und ein Dritter freut sich. Ach, endlich sagt mir mal einer, was ich besser machen kann. Es passiert sozusagen von dem Objektiven her immer das Gleiche, immer dasselbe. Aber was subjektiv daraus gemacht wird, ist völlig verschieden. Ich sag mal, für Meyer ist das Buddha-Wort gültiger Maßstab. Und für Müller völlig bedeutungslos. Der hat den Namen Buddha noch nie gehört. Und was darin auch steckt, ist unsere persönliche Verletzbarkeit. Ja? Dadurch, dass diese Dränge da sind, die Tendenzen, die Wollensrichtungen und dadurch, dass wir konfrontiert sind mit Entsprechungen, tut es entweder weh oder tut es nicht weh. Wir sind einfach nicht objektiv gegenüber dem, was passiert, sondern beurteilen je nach Übereinstimmung mit dem, was in uns vorgeht. Also wollen wir etwas Bestimmtes hören und es kommt, freuen wir uns, kommt das Gegenteil, tut es entsprechend weh. Und das hat nichts anderes damit, als damit zu tun, dass Hören ja auch ein Teil der Gesamtkonstellation von Wirken und Erleben ist. Hören ordnet sich ein in diesen Komplex von Karma. Was jetzt auf uns zukommt, kommt eben nicht zufällig auf uns zu. Was uns zu Ohren kommt, ist von uns früher geschaffen. Es ist ein Unterschied, ob uns Baulärm zu Ohren kommt, ob wir mittags schlafen wollen und der Nachbar mäht immer den Rasen. Und wenn wir uns abends ins Bett legen, dann dreht dann andere Nachbar immer das Radio bis zum geht nicht mehr auf. Also was da von außen auf uns zukommt, ist unsere karmische Ernte. Und der Resonanzboden, der in uns das nun empfängt und prüft und beurteilt, der ist umgekehrt natürlich auch karmische Wirkung. Wir haben sowohl unser sogenanntes Ich als auch die sogenannte Welt gemacht, gewirkt. Und das ist das, was als Lebenssituation jetzt an uns herantritt. Da müssen wir zurechtkommen. Es gibt ja auch Menschen, die leben so idyllisch, wenn die morgens das Fenster aufmachen, zwitschern die Vögel. Das ist dann das ungefähr das Lauteste. Ja? Durchatmen. Hören wollen ist momentan unser Fokus. Und ich will jetzt eine spezielle Art von Hören wollen nochmal ansprechen, denn es gibt Menschen, die sind auf die Lehre ausgerichtet. Die wollen die Lehre hören. Und das ist, wenn man so will, der wichtigste Spezialfall oder ein Spezialfall und der wichtigste Vorgang in der Existenz überhaupt, dass man die Lehre hört. Warum? Weil nur so das Thema Dukkha vom Tisch gebracht werden kann. Nur über das Hören ist es möglich, dass letztendlich wir Dukkha frei werden. Warum? Ich hatte das schon mal erwähnt, dass Freiheit nur über rechte Anschauung erreicht werden kann und rechte Anschauung eben diese zwei Bedingungen hat, das Richtige zu hören und von uns aus das Richtige damit anzufangen. Also die Stimme des anderen und das vernünftige Umgehen, das Beackern des Gehörten. Und das ist ein Grund, warum der Buddha immer wieder nachdrücklich seine Leute bittet, ich sage was, hört zu. Und das sagt er sowohl den Laien als auch den Mönchen. Das will ich in der Formel euch noch mal in Erinnerung rufen. Einmal sagt er, ich will euch Hausväter eine für euch passende Wegweisung geben. Das hört und achtet wohl auf meine Rede. Und sie sagen gern, Verehrter. Und genauso sagte er das eindringlich seinen Mönchen. Leiet Gehör, ihr Mönche. Die Unsterblichkeit ist gefunden. Also hier kommt beides zusammen. Das Angebot und, wenn ihr so wollt, das subjektive Element. Und das findet sich an manchen Ecken und an manchen Ecken findet es sich nicht. Als König Parsenadi mal wieder mit dem Buddha sich unterhalten hat, sagt er, jetzt sage ich dir mal, wie das so bei mir läuft. Also ich bin König. Und ich sitze zu Gericht. Und wenn ich zu Gericht sitze, sage ich, Leute, sprecht nicht dauernd dazwischen. Jetzt lasst mich mal ausreden. Und was passiert mir? Mir, dem König, der Todesurteile sprechen kann, der Leute verbannen kann, der sie bestrafen kann. Was passiert mir? Na, die reden dazwischen, die machen, was sie wollen. Aber wenn ich in den Orden gehe und gucke, was da passiert, ist ganz was anderes. Das will ich euch nochmal vorlesen. Also Parsenadi spricht. Ich kann als König, als Herrscher, dessen Scheitel gesalbt ist, einen zum Tode verurteilten hinrichten. Oder einen in die Acht zu erklärenden Ächten. Oder einen Bannwürdigen verbannen lassen. Und während ich zu Gericht sitze, kommt es vor, dass Zwischenrede laut wird. Da bitte ich vergebens, wolle die Herren, während ich zu Gericht sitze, keine Zwischenrede laut werden lassen. Die Beratung ist geschlossen, aber man lässt mich Zwischenrede hören. Hier aber sehe ich die Mönche zu einer Zeit, wo der Erhabene einer vielköpfigen Schar die Lehre darlegt, und zu einer solchen Zeit hört man eben bei des erhabenen Jüngern nicht einmal das Geräusch eines Niesens oder sich Räusperns. Eines Tages, o Herr, trug der Erhabene einer vielhundertköpfigen Schar die Lehre vor. Da ließ einer von den des erhabenen Jüngern ein Räuspern hören. Und einer der Ordensbrüder streifte ihn am Knie an und sagte: »Nicht so laut, Ehrwürdiger! Bitte, möge der Ehrwürdige sich leise verhalten! Unser Meister, der Erhabene, legt die Lehre dar.« Also da seht ihr den Unterschied, wie man mit diesen Dingen umgehen kann. Ich hatte schon angedeutet, dass auf den Weckruf, der von dem Erhabenen ja in unsere Traumwelt hineingesprochen wird, dass da eine gewisse Resonanz erforderlich ist. Ja, Resonanz heißt, eine innere Offenheit zu haben, nicht das an sich vorüberziehen zu lassen, die Chance zu missachten, sondern aufnahmebereit zu sein. Und im Idealfall ist es, dass in einem der Wunsch wächst, den Dhamma immer wieder zu hören. Da gibt es ein Beispiel, das ist Hatako aus Alavi, ein ganz weit fortgeschrittener. Und der sagte einmal: In drei Dingen unersättlich und unermüdlich bin ich gestorben. In welchen drei? Im Anblick des Erhabenen unersättlich und unermüdlich bin ich gestorben. Im Anhören der guten Lehre unersättlich und unermüdlich bin ich gestorben. Und im Aufwarten der Mönchsgemeinde unersättlich und unermüdlich bin ich gestorben. Klammeranmerkung: Diese Unersättlichkeit hat sich auch bei ihm gelohnt, denn er ist als Nichtwiederkehrer verstorben. Und so kommt es auch manchmal in Mönchskreisen vor, dass die Mönche fragen, denn wir wollen mal wieder was hören. Gibt es eine Lehrrede, wo die Mönche einander ansprechen und sagen: Also du, hör mal, der Buddha hat schon so lange keine Lehrrede mehr losgelassen. Was ist denn da jetzt? Kannst du dich nicht mal drum kümmern, dass wir mal wieder was Gescheites hören? Und einander, der ja der Co-Pilot des Buddha ist, die rechte Hand, sagt: Ja, ich kümmere mich drum, geht dort und dorthin und ich arrangiere, dass ihr eine Lehrrede hört. Also, das ist etwas, was man auch in sich üben sollte, dass man seinen Geschmack so ändert, dass man zwar gerne noch andere Dinge hört, aber am liebsten mit der größten Befriedigung den Dhamma hört. Und da ist für Laien der Tag, man muss sich in das alte Indien jetzt versetzen, für die Laien ist der Tag der Uposatha-Tag, wo man sich von seiner normalen Arbeit mal frei macht, wo man ins Kloster geht, seine Gaben abgibt, aber wo man auch in erster Linie mal die Lehre hört, wo man mal etwas mitbekommt, was in dem normalen Alltag nicht vorkommt. Zählt zur rechten Lebensführung, das Hören des Dhamma. Ja, die Erinnerung kommt auf an eine Frage: Um was geht's denn? Ich habe immer nur jetzt gesprochen wieder, dass man was aufnehmen soll, aber die Inhalte sind ja dann auch wichtig, dass nicht einfach es beliebig ist, womit man sich beschäftigt. Und da ist es ganz förderlich, wenn man sich etwas mal anschaut oder in Erinnerung ruft, wo der Erwachte selbst inhaltlich darstellt, was denn eigentlich zum Kernbereich seiner Lehre gehört. Da sprach der Erhabene stufenweise fortschreitend zunächst vom Geben, dann von ethischem Verhalten sowie von himmlischem Dasein. Dann machte er deutlich, wie unbefriedigend, mit mancherlei Nachteilen verbunden und armselig das sinnliche Genießen ist und wie segensreich, darüber hinauszuwachsen. Wenn der Erhabene bemerkte, dass jemand innerlich bereit, ausgeglichen, ohne innere Sperre, angeregt und von Vertrauen erfüllt war, da lehrte er das, was für die Erwachten das Eigentliche ausmacht. Das Leiden, dessen Ursprung, dessen Beendigung und den Weg dahin. Das ist wahrscheinlich die knappste Zusammenfassung, um was es inhaltlich beim Dhamma geht. Und da haben wir zwei Blöcke. Der erste Block umfasst all das, was sozusagen hinführt, was einführt, damit man das eigentlich verstehen kann. Großzügigkeit und Geben, Ethik, Karma, himmlische Existenz, Meditation, Vertiefung, Weltüberwindung. In Klammern gesprochen, das findet man auch in anderen Weltanschauungen, in anderen Religionen. Die sagen das alle. Aber wenn das sozusagen vorbereitend erledigt ist, in Anführungsstrichen, wenn man das verstanden und durchdrungen hat, dann lehrt der Buddha erst das, worauf es wirklich ankommt. Und das sind die vier Heilswahrheiten. Das ist das, was für ihn spezifisch ist. Alles andere ist nur Zubringerdienst, um das eigene zu verstehen. Und das eigene versteht man auch nur dann, wenn die innerliche Bereitschaft da ist oder die innerliche Offenheit, das aufzunehmen, was ich eben dargestellt habe. Da gibt es ein pointiertes Wort von Robert de Lorange, das war ein Freund von Neumann, der sagt, Nahi kinchi sotabang anyatra tatatagina. Nichts ist wirklich hörenswert, außer dem, was der Erwachte gesagt hat. Wenn man das als eine Lebensmaxime hätte, könnte nicht mehr viel passieren. Wohlverkündet ist vom Erhabenen die Lehre, unmittelbar einleuchtend, zeitlos, einladend. Komm und sieh selbst, sie führt hin. Sie ist bei sich selber nachvollziehbar für den, der Augen hat, sie zu hören. Ohren hat. Augen hat, sie zu sehen. Also das streichen wir. Das ist einer, der die Lehre sieht. Wie heißt denn? Veditabo heißt es. Heißt nicht hören. Heißt erkennen. Also sehen im geistigen Sinn. Ja. Hören wollen ist immer noch das Thema. Ja, Leute, müssen wir durch.
Zuerst muss man ja hören, damit man es sehen lernt.
Sissa. Gerettet, ja. Ich bin immer noch beim Hören wollen, weil das eine spezielle Ausdrucksweise hat, nämlich Fragen. Hören wollen kann sich darin zeigen, dass man fragt. Denn jeder von uns hat Lücken in seinem Verständnis und Wissen, Fragen und Zweifel, was die Praxis angeht. Und man findet oft keine eigenen Lösungen. Man kommt im eigenen Saft nicht zurecht. Man muss sozusagen den anderen anzapfen und gucken. Wie macht man das am besten? Indem man sich an jemanden wendet, der es besser weiß, der mehr Erfahrung hat und der uns da etwas sagen kann. Und wenn wir uns die Lehrerin anschauen, werden wir zahlreiche finden, wo immer Menschen herangekommen sind und den Buddha befragt haben. Beispiel Satchako, jetzt einfach zufällig ausgewählt. Der kommt und sagt, ich würde Meister Gotama gerne zu einer bestimmten Sache befragen, falls der Meister mir die Gelegenheit zu einer Antwort gibt. Und er kriegt die Antwort, frage, was du willst. Das ist der Urvorgang, hingehen, anzapfen und dann aufnehmen. Und der Erwachte hat sich ja gerade das zur Aufgabe gemacht, diese Belehrung immer wieder zu geben und hat immer wieder auch diese Notwendigkeit des Fragens deutlich gemacht. Es gibt ein Gleichnis, in dem das zum Ausdruck kommt, das ist das Gleichnis vom Rinderhirt, wo es heißt, ja, da ist ein Hirte, der seine Herde hat, aber er will sie auf die andere Seite des Flusses bringen. Nun weiß er aber nicht, wo die Furt ist. Er würde die Herde ja ins Verderben führen, wenn er einfach draus losrennen würde. Er muss also vorher jemanden fragen, der ihm zeigt, dort und dort ist eine geeignete Stelle, da kommst du rüber. Und genau so geht es den Übenden, den Praktizierenden, die Flut des Samsara kreuzen wollen. Wenn die einfach drauf losrennen, werden sie ertrinken. Sie müssen jemanden befragen, der ihnen zeigt, wo ist denn der Weg zum anderen Ufer, wie komme ich denn darüber raus. Ja, ich wollte vielleicht doch noch auf eine Lehrrede hinweisen. Das ist die 135. der mittleren Sammlung, wo es um Karma geht. Und da ist das Thema ja auch deutlich angesprochen. Da wird ja gesagt, wie entsteht Weisheit Und wie entsteht Weisheit nicht? Wenn einer immer nur den Mund hält, nie fragt, kann sich sein Geist nicht auf größere Zusammenhänge ausrichten. Er schwimmt sozusagen in der eigenen Soße, kommt aber nicht raus. Aber je mehr der Geist fragt, wie ist das, wie sind da die Zusammenhänge, was muss ich tun, was muss ich lassen, umso mehr entsteht Weisheit. Da sucht jemand einen Asketen oder Priester auf, um ihn zu fragen. Was, o Herr, ist heilsam? Was ist unheilsam? Was ist tadelnswert und was ist nicht zu beanstanden? Was ist zu befolgen, was ist nicht zu befolgen? Was gereicht mir, wenn ich es tue, für lange Zeit zum Nachteil und zum Unglück? Was aber gereicht mir, wenn ich es tue, für lange Zeit zum Vorteil und zum Segen? Wenn der als Mensch wiedergeboren wird, wird er, wo auch immer er wieder erscheint, aufgrund dieses Verhaltens weise sein. Also das ist der schlichte, einfache, karmische Zusammenhang. Wer fragt, kriegt eine Antwort. Aber in diesem Text wird auch gleich noch gesagt, in welche Richtung sich diese Fragen beziehen. Also es geht nicht darum, x-beliebige innerweltliche Informationen einzusammeln. Sondern hier wird der Fokus genannt, worauf man seinen Geist, seine Intention ausrichten soll. Und zwar, ob ich etwas mache, was heilsam oder unheilsam ist, was förderlich ist oder nicht, was Kritische, was Verständige akzeptieren oder was sie tadeln würden, was ich persönlich machen und was ich lassen soll und was sozusagen perspektivisch mich voranbringt, zu mehr Glück und Zufriedenheit führt oder das Gegenteil davon bewirkt. Und so ein typischer Loser, ich sage das immer ein bisschen flapsig, so ein typischer Loser ist ein Brahma, der in einem so großen inneren Wohl sich befindet, dass er gar kein Problemverständnis hat. Er sieht keine Sache, die für ihn geklärt werden müsste. Für ihn ist alles in Ordnung. Aber der Nachteil ist, er bleibt beschränkt auf seinem Niveau, auch wenn das im Moment sehr hoch ist, da er nicht in der Lage ist, über diese momentane Situation hinaus zu denken und hinaus zu fragen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als irgendwann mal ja, den programmierten Abstieg hinter sich zu bringen. Auch die Haltung ist bei den Menschen verbreitet. Es gibt ja Leute, die schon alles wissen, die alles besser wissen, die nicht mal zugeben, wenn sie etwas nicht kennen, sondern das sind immer die Größten, die halt von vornherein niemand anderen brauchen. Luft holen. Fragen. Hören. Hören können, hören wollen, hören als Voraussetzung, wo geht das jetzt hin? Was sind die Folgen? Das wäre die nächste Etappe, die wir uns anschauen. Dem Hören des Dhamma gehen zwei Voraussetzungen voraus. In der M95, die ich jetzt kurz anspreche, werden die genannt. Wenn ich den Dhamma höre, Gewinn höre, braucht es zwei Voraussetzungen. Einmal muss ich überzeugt davon sein, dass es so etwas wie Wahrheit gibt, dass es so etwas gibt wie Höheres, wie Feineres, wie Edleres. Und zum anderen muss ich davon überzeugt sein, dass es jemanden gibt, der das auch vermittelt. Nennen wir den Lehrer, nennen wir den Meister, wie auch immer, diese Kombination. Und wenn das gegeben ist, diese beiden Dinge gegeben sind, dann ist dieser gesamte Prozess möglich, den ich jetzt kurz andeuten will, der durch Hören initiiert wird. Da heißt es zunächst, vertrauend kommt jemand zum Lehrer heran. Das ist so eine erste Kontaktaufnahme. Man guckt mal, man streckt die Fühler aus, was ist denn da los? Herangekommen schließt sich jemand an. Wenn die Wellenlänge stimmt, bleibt man mal dabei, man hat so eine gewisse Wertschätzung, man entschließt sich, das gucke ich mir mal an, da strecke ich mir meine Fühler aus. Bei ihm ist jetzt seine ganze Aufmerksamkeit auf das Hören gerichtet. Jetzt ist der entscheidende Punkt. Ja, das Innere ist vorbereitet. Jetzt schaltet der Entsprechende auf den Hörmodus, Empfangsmodus. Ich will aufnehmen, was da jetzt kommt. Die Worte der Lehre will ich hören. So hört er die Lehre mit offenem Ohr. Also dann nimmt er, nachdem er sich empfangsbereit gemacht hat, auch die Lehre selbst auf. Er macht sich vertraut mit dem Neuen, seien es die vier Wahrheiten, seien es Dinge über die bedingte Entstehung, Karma, was auch immer. Da kommt das Neue an Informationen in ihn hinein. Die gehörte Lehre behält er im Gedächtnis. Also nicht links rein, rechts raus, sondern es muss irgendwo in einem Station machen. Das muss da bleiben, das muss abrufbar sein. Wenn ich in mich gucke, dann muss das zur Verfügung stehen. Also das Gelernte muss auch handhabbar sein. Es nützt nichts, wenn ich alles nur im Bücherschrank stehen habe. Es muss in mir selbst präsent sein. Die so bewahrten Lehren prüft er gründlich auf den Sinn. Ja, nur auswendig lernen, nur sagen, ja, Herr, so ist es, ist auch nicht genügend, sondern man muss gucken, was ist denn mit diesen Worten gemeint. Man muss sie bearbeiten, man muss sie sozusagen prüfen, man muss ein Ganzes draus machen. Sinn und Zweck dieser Sache verstehen, sonst hat es ja keinen praktischen Nutzen. Dann heißt es, dem gründlich Prüfenden erschließen sich die Lehren. Ja, wenn ich etwas anschaue, wenn ich näher hingucke, dann sehe ich auch, um was es geht. Dann wird das deutlich, was da gemeint ist. Und vor allen Dingen, ich habe irgendwann auch eine persönliche Akzeptanz. Ja, ich mache das für mich verbindlich. Ich mache das zu meiner eigenen Sache und finde auch Freude daran. Durch das Verständnis der Wahrheit erwächst ein neuer Wille. Wenn ich neue Zielvorgaben habe, neue Werte kennenlerne, ja, dann sage ich irgendwann, das mache ich auch. Da will ich hin, da will ich das für mich realisieren. Ist der Wille geboren, wird er entschlossen. Heißt, er wird irgendwann genau wissen, was die Linie ist und nicht heute sagen links rum und morgen rechts rum und dann überlegen, mache ich es überhaupt richtig und ist das überhaupt was für mich? Nee, er ist dann klar, das ist meine Orientierung, jetzt laufe ich los, bis ich angekommen bin. Also man ist weniger schwankend in seiner Lebensführung und setzt mehr und mehr das Gehörte und Gelernte auch in die Tat um. Mit Entschlossenheit wägt er sein Vorgehen ab. Ja, sein und sollen müssen irgendwann mal auch in Übereinstimmung kommen. Ist ja bei uns oft so, dass wir wissen, was sein soll, aber noch lange nicht dahin gewachsen sind, dass das auch tatsächlich ist. Auf Deutsch, Theorie und Praxis müssen sich annähern. Klar geworden über das Vorgehen, arbeitet er sich vorwärts. Das hat mit Geduld zu tun. Nicht zu glauben, heute habe ich den Dhamma verstanden, morgen ist alles erledigt. Sondern man muss schon merken, das dauert seine Zeit. Wenn man sich weit verirrt hat, braucht es viel Zeit, um zurückzukommen. Und es ist notwendig, genügend Kraft aufzuwenden, sich Mühe zu geben, um das Ziel zu erreichen. Jetzt kommt der letzte Punkt. Indem er nun gründlich und beharrlich arbeitet, da kommt er zur eigenen Erfahrung, und zwar zur eigenen Erfahrung dieser weltüberlegenen Wahrheit, und mit alles durchdringender Klarheit sieht er sie. Das ist eine Situation, die ganz anders ist als am Anfang, wo man etwas Fremdes über seine Ohren aufgenommen hat. Vielleicht gesagt hat, ja, so ist es, ich glaube das. Aber jetzt ist das Stadium erreicht, wo man das tatsächlich alles sieht. Ja, es ist zur Realität, zur sichtbaren Realität geworden. Und wenn man jetzt versucht, diesen ganzen Prozess mal zu verdichten und zu fragen, wenn ich die einzelnen Schritte beiseite lasse, was ist denn da passiert? Ist nämlich etwas ganz Entscheidendes passiert. Hier wird nämlich der Prozess besprochen vom Erstkontakt mit Dhamma über die längere Beschäftigung mit dem Dhamma bis zu dem Punkt, wo letzte höchste Freiheit möglich ist und eintritt. Und dazwischen, irgendwo dazwischen, ist die entscheidende Kehrtwende im Leben passiert, Da ist nämlich aus Hören Hörerschaft geworden. Sotapatti, was oft Stromeintritt genannt wird. Aber in dem Zusammenhang sehen wir, dass auch das Wort Hörerschaft eine tiefe Bedeutung hat. Denn durch das Hören wird Hörerschaft erreicht. Man hört den Dhamma, man hört auf den Dhamma, nicht? Und man gehorcht dem Dhamma. Dhamma wird sozusagen internalisiert und damit ist auch die Heilsgarantie ausgesprochen. Für wen der Dhamma eben nicht nur fremde Klänge sind, sondern für den das ein Instrument ist, um sich selbst umzustrukturieren, sich selbst zu verwandeln, für den hat das Frucht. Und damit wird auch klar, warum der Erwachte die verschiedenen Arten von Weisheiten, so nennt, wie er sie nennt. Es gibt ja drei Arten von Weisheiten. Die erste ist ja bekanntlich die Sutta-Maya-Panya. Die Art von Weisheit, die durch Hören entsteht. Ich höre, was angeblich sein soll. Ich höre, dass Anatta richtig ist. Das höre ich ja erstmal. Und dann bearbeite ich das. Ich setze mich damit auseinander. Chinta, Maya, Panya. Die Art von Weisheit, die dadurch entsteht, dass ich das Gehörte verarbeite, mit meinem Leben vergleiche und sehe, da wird ein Ganzes draus, wird Struktur draus. Ich erkenne Zusammenhänge. Das letzte hatte ich eben genannt. Das ist eben Bhavana, Maya, Panya. Die Art von Weisheit, die dann eintreten kann, wenn sich meine Läuterung auf einem bestimmten Level bewegt, wenn ich innerlich mich so verändert habe, dass ich unmittelbar in der Lage bin, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und auch hier habt ihr mitgekriegt, steht das Hören am Anfang und Freiheit steht am Ende. Und ob das funktioniert und wenn das funktioniert, ist von zwei Bedingungen abhängig. Eine objektive und eine subjektive. Die subjektive ist dann gegeben, wenn ich im Moment des Hörens des Entscheidenden innerlich bereit bin, das aufzunehmen. Und das geht nur, wenn ich in diesem entscheidenden Moment in einem brahmischen Zustand bin. Das heißt, in einem reinen Zustand, wo die äußeren fünf Hemmungen weg sind. Nur wenn die fünf Hemmungen, Begehren, Aversion etc. etc., wenn die für den Moment beiseite geschoben sind, dann bin ich offen, um diese höchste, tiefste Wahrheit aufzunehmen. Und der objektive Teil ist, wenn jemand da ist, der das in dem Moment zureißt. Und das haben wir oft in den Lehrsituationen des Buddha, der in der Lage ist, im entscheidenden Moment der Belehrung den Zuhörer auf seine besten Möglichkeiten zu bringen, ihn frei zu machen von allem weltlichen Gewusel und Gewirre im Geist und im Herzen, also ihn rein zu machen, frei zu machen von den Hemmungen und dann ja, die vier edlen Wahrheiten anzureichen. Dann kann das funktionieren. Und was ich oft nicht verstanden habe, oder spät verstanden habe, jetzt erst auch in diesem Zusammenhang, warum in den Lehrreden immer mal wieder auftaucht die Beschreibung, dass der Eintritt der Sotapatti und bestimmter Heiligkeitsgrade durch das Hören entsteht. Nicht? Es ist ja so die allgemeine Auffassung, man muss bestimmte meditative Kunststücke beherrschen. Man muss da ein Akrobat sein in diesen Dingen und alles Mögliche können, um Sotapatti überhaupt nur allein erwägen zu können. Wenn man sich die Lehrtexte anschaut, sieht es ganz anders aus. Das sind Beispiele über Beispiele, wo man erkennen kann, dass durch das Zuhören unter bestimmten Bedingungen eben der Stromeintritt entsteht und andere Dinge. Ich könnte euch zahlreiche Beispiele nennen. Ich will nur eins sagen, wie der Erwachte mit seinem Sohn Rahula spricht. Da heißt es, dass viele hundert Devas mithören. Und der Erwachte führt seinen Sohn immer ein Stück weiter, ein Stück weiter, ein Stück weiter. Und dann, ja, der entscheidende Satz. Und in dem Moment ist Rahula ein Arahat, ein Befreiter. Und von den Devas, die mitzugehört haben, heißt es, dass sie alle Strom eingetreten sind. Also das nur noch mal als Hinweis, wie wirklich wichtig oder entscheidend Hören sein kann. Ich mache nur einen Punkt, um das rund zu machen. Hören können, hören wollen, hören müssen. Wir müssen im Grunde aus zwei Bedingungen heraus hören. Einmal, weil wir diese innere Triebhaftigkeit haben. Wir sind angelegt darauf, Hörkontakte herzustellen. Aber darauf will ich nicht näher eingehen. Sondern wir sind deshalb auch in der Lage, hören zu müssen, weil dauernd etwas an uns herantritt. Ob wir das wollen oder nicht, es ist immer irgendetwas los. Und da ist das jetzt erstmal interessant, was unschön ist, weil das Angenehme brauchen wir hier nicht näher zu diskutieren. Also unschöne Geräusche, damit sind wir ja konfrontiert. Das kann durch Dinge entstehen, also Baulärm, Verkehrslärm, Straßenlärm oder in der Luft, Rasenmäher hatte ich schon erwähnt, was auch immer, also durch die sinnlichen Gegebenheiten um uns herum macht's Krach. Aber auch durch ungute Worte können wir uns ja belästigt fühlen. Wir wissen vielleicht davon, ein Lied zu singen. Wenn man beleidigt wird, wenn einer laut mit uns umgeht, wenn man dauernd beschallt wird und will es gar nicht hören, also dauernd brandet etwas heran, was macht man da, wie geht man damit um? Ja, eine der besten Strategien ist, man vermeidet das. Also wenn ich meine Ruhe haben will, dann macht es wenig Sinn, dass ich auf den Rummelplatz gehe und dann sage, ach, was ist es hier so laut? Ist sinnlos, da gehe ich einfach nicht hin. Oder wenn ich da eine Gruppe Betrunkener sehe, da werde ich nicht drauf zusteuern und dann sage, ach, die krakeln ja hier nur rum. Also mache ich einen Bogen drumherum. Ja. Das ist banal, aber nur das, was man nennt. Vermeiden von solchen Situationen, die ungut sind. Aber das haut natürlich nicht immer hin. Man kann sich nicht auf eine Insel zurückziehen, wo es keine Töne gibt. Man ist also konfrontiert mit so etwas, was einem nicht passt. Aber da gilt die Unterscheidung, diese Hörberührung, das ist eine Sache, die kann man nicht vermeiden. Aber was man vermeiden kann, wie wir auf diese Hörberührung reagieren. Ob wir sie schnell abtun oder ob wir einen Fortsetzungsroman schreiben. Nicht? Ob wir feststellen, ja, unangenehmes Geräusch oder ob wir da jetzt Geschichten drumherum erzählen und vor allen Dingen unsere Emotionen dann aufpeitschen und gegen die Quelle dieses Lärms auch entsprechend richten. Die spezielle Übung dafür, die ist ja in der Regel den Mönchen und Nonnen vorbehalten, weil die genügende Zeit und das Potenzial haben, ist die Sinneszügelung. Sinneszügelung sollte man nicht verwechseln, sich nicht bestimmten Wahrnehmungen aussetzen, sondern eben an einem schnellen Punkt zu sagen, Schluss, ich will meinen Geist jetzt nicht in diesen Prozess jagen und dem hinterherjagen und die Geschichten draus machen, sondern ich will möglichst schnell raus. Ist klar, dass der Wunsch und der Vorsatz, das zu erreichen, leichter ausgesprochen ist, als das zu erreichen, aber es ist einmal als Übung genannt. Das betrifft natürlich auch den Umgang mit Menschen, das hatte ich schon erwähnt. Was mache ich denn, wenn da einer so immer da dumm schwätzt oder wenn einer mich beschimpft, wenn ich merke, da tut sich so ein innerlicher Groll in mir auf. Wie gehe ich damit um? Der Warte gibt da einen schönen Tipp. Er sagt, der Mensch, der jetzt so redet und dir unangenehm ist, der redet ja nicht nur. Wenn er schlecht spricht über dich oder mit dir, dann beachte doch vielleicht das, was er an guten Taten tut. Also lenke deine Aufmerksamkeit von dem übel zu Hörenden weg auf das zu Lobende und Anzuerkennende, was er tut oder was er in seinem Leben macht. Dritte Möglichkeit, wenn nun alles nicht hilft und die Möglichkeit bleibt immer übrig, wenn Ausweichmanöver und Gegenmaßnahmen nicht fruchten, ist es Ertragen. Manchmal bleibt wirklich nichts anderes übrig, dass man die Dinge mit Geduld über sich ergehen lässt, dass man vielleicht so ein paar Stoßgebete in sich hat, die einem da ein bisschen helfen, nach dem Motto, auch das geht vorbei, es ist nicht ewig, es bleibt nicht so. Oder ach, es kann noch schlimmer kommen, ja, es gibt immer noch eine Steigerung. Oder ja, das habe ich mir doch selbst geschaffen, jetzt ist es da, warum beschwere ich mich denn über das, was von mir ausgegangen ist? Da so der Gedanke, ja, wenn ich das jetzt akzeptiere, hinnehme, dann ist es weg. Dann ist es sozusagen aus dem Samsara herausgenommen. Wenn ich jetzt Widerstand entwickle, kommt es wieder. Und das soll der letzte Satz sein, das ist die vierte Strategie, dass ich jetzt so handle, dass alles Negative künftig gar nicht mehr auftauchen kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt so rede, dass künftig keine üble Rede an mich herantritt, habe ich doch wirklich eine gute Versicherung abgeschlossen. Wenn ich meinen Lärmausstoß so reduziere, wie es mir möglich ist, kann auch ein Lärm-Input, sagt man da jetzt, also ein Lärmereignis künftig nicht mehr an mich herantreten. Also ihr seht zweierlei. Einmal das Hören da ist, dass Hören wichtig ist, Hören eine Chance ist, aber manchmal Hören auch eine Qual sein kann, mit der man entsprechend umgehen muss.